Ich glaube, die Kirche hat ganz viele Antworten oder auch gute Konzepte, respektive der Glaube gibt ganz viel Antwort auf viele Sehnsüchte der heutigen Zeit. Aber ich habe manchmal das Gefühl, so unsere Worte oder unsere Sprache schrammt wie an den Leuten vorbei. Unsere Bilder kommen wie bei den Leuten nicht an, oder sie verstehen sie wie nicht mehr. Und da glaube ich schon, dass wir wie eine neue Sprache auch finden müssen oder wieder auch zuhören zu den Leuten, bevor wir Antwort geben. Also zuerst einmal hinhören.
Das sagt Martin Föhn. Der Jesuit und Priester hat in Basel den Bereich Bildung und Spiritualität verantwortet und war Superior der hiesigen Jesuitenkommunität. Ich sage ganz bewusst «war», denn wenn ihr diese Folge von Laut und Leis hört, ist Martin Föhn bereits in Portland in den USA. Ich bin Sandra Leis und treffe Martin Föhn kurz vor seiner Abreise in der katholischen Universitätsgemeinde in Basel. Martin Föhn, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich vor dem Abflug noch Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank ebenso und sehr gerne.
Nach 5 Jahren in Basel ziehen Sie weiter in die USA. Sind Ihnen Basel und die Schweiz zu eng geworden?
Nein, das würde ich nicht so sagen, nein. Nein, es gehört zur Ausbildung als Jesuit, dass wir das sogenannte Tertiat machen, dieses dritte Jahr. Es ist wie so ein bisschen der Abschluss der Ausbildung. Und es gehört zum Jesuitenleben dazu. Es ist noch einmal eine Persönlichkeits- und spirituelle Bildung im Prinzip. Und die findet eben bei mir jetzt in Portland statt.
Genau, es ist die dritte Stufe der Ausbildung und Sie machen die ausgerechnet in den USA, wo Präsident Donald Trump auch viel Unheil anrichtet. Stört Sie das nicht?
Naja, es ist, also als ich das ausgewählt habe, war es noch nicht ganz so schlimm. Es ist schon länger her jetzt. Aber ich finde es halt auch spannend. Es ist interessant. Und ich freue mich darauf, mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen, auch darüber. Und ja, die Atmosphäre im Land selbst kennenzulernen.
Mhm. Hier in Basel waren Sie auch aktiv in der Klimabewegung. Werden Sie sich in den USA auch politisch engagieren, also zum Beispiel in der Klimapolitik oder Migrationspolitik?
Das ist im Moment so nicht vorgesehen, weil es wirklich eine Zeit ist für mich nochmal. Also eine Zeit, es ist ein Zurückschauen auf die Zeit, die ich jetzt im Orden bin. Es ist noch einmal die Gründerdokumente lesen, noch einmal ein bisschen Vertiefung wirklich. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt dort arbeite, so, sondern es ist eine Ausbildungszeit.
Ja. Schauen wir zurück auf Ihren Lebensweg. Heute sind Sie 43 Jahre alt. Aufgewachsen sind Sie auf einem Bauernhof im Murtertal im Kanton Schwyz. Gibt es ein Kindheitserlebnis, das Ihren Glauben geprägt hat?
Eines, ich glaube, es waren viele, viele. Also ich bin sehr traditionell katholisch aufgewachsen, der Glaube und das auch in die Kirche gehen gehört einfach dazu. Meine Großeltern haben jeden Abend Rosenkranz gebetet. Und in diesem Milieu bin ich aufgewachsen und mir hat es einfach immer gefallen. So. Und vielleicht, was mich besonders so geprägt hat, war schon so eine persönliche Gottesbeziehung, würde ich sagen, schon als Kind, dass ich mit Gott wie mit einem Freund gesprochen habe, mit Christus unterwegs war, im Alltag so. Und da so ein Gespür, dass da etwas ist, was mir auch irgendwie antwortet.
Nach der Sekundarschule haben Sie eine Ausbildung gemacht als Landwirt, als eine Lehre. Und dann später haben Sie in Luzern Religionspädagogik studiert. Weshalb dieser Wechsel?
Ich war immer schon als Kind oder auch als Jugendlicher, war immer so die Idee, Theologie zu studieren und vielleicht Priester zu werden. Die war irgendwie immer da. Die war
schon als Kind?
Die war schon als Kind da, genau. Und die hat mich nie ganz verlassen. Also in mir war immer so das Gefühl, ja, Theologiestudium, das ist zu komplex, das ist zu kompliziert, das, ja. Und mein Urgroßvater, der hat angefangen zu studieren, also Anfang 20. Jahrhundert, in der Idee, Priester zu werden, und der hatte einen Nervenzusammenbruch.
Und schlechtes Beispiel.
Genau. Oder zumindest war das irgendwie so in meinem Kopf, ja, wenn du Theologie studierst, das kommt vielleicht nicht gut so. Und ja, und darum habe ich zuerst Landwirt auch gelernt. Aber habe eigentlich immer so gemerkt, ja, ich möchte irgendwie noch was anderes machen. Und dann hat mein jüngerer Bruder auch gesagt, er hätte Interesse daran, Landwirt zu machen.
Den Hof zu übernehmen, nehme ich an.
Genau, den Hof zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kann ich etwas anderes machen.
Und dann sind Sie nach Luzern und haben Religionspädagogik studiert.
Ja, vorher noch, ich habe noch einen kleinen Zwischenschritt gemacht, den sage ich nicht, also nicht immer so, ich war noch in Südamerika, weil ich gedacht habe,
in
so,
Peru habe ich gelesen.
Genau, ja. So Missionshilfe oder Entwicklungshilfe, das wäre etwas. Und habe dann gemerkt, nein, das ist mir zu fremd so. Und deswegen bin ich zurückgekommen und dann wieder die Idee Theologie. Und dann habe ich gesagt, nein, zuerst etwas Praktischeres und darum Religionspädagogik zuerst.
Und dann haben Sie ein Praktikum gemacht, also eben anstelle von Peru war es dann Zürich-Schwammendingen. Und da habe ich ein interessantes Statement von Ihnen gelesen, das Sie in einem Interview gesagt haben. Sie sagten damals, ich wollte den Schwammendinger Jugendlichen das Reich Gottes verkünden, doch sie wollten davon nichts wissen. Was ist schiefgelaufen?
Es war einfach, ich war voller Idealismus und hatte das Gefühl, damals war ich irgendwie 21 und hatte das Gefühl, ich bin jetzt der Superhero und die Jugendlichen haben mich da eines anderen belehrt. Und es war schon eine harte Zeit, weil da ganz viele Faktoren zusammenkamen. Also wirklich die Stadt Zürich, dann eben diese Jugendlichen, dann ganz viel Neues so und genau.
Vor 15 Jahren dann sind Sie in den Orden der Jesuiten eingetreten. Das war 2010. Was hat diesen Orden ausgezeichnet? Was hat Sie fasziniert, dass Sie genau in den Jesuitenorden eingetreten sind?
Also ich habe Jesuiten kennengelernt und habe mit denen über den Glauben diskutiert und die Art und Weise, wie sie über den Glauben diskutiert haben oder wie ich mit ihnen diskutieren konnte, das hat mich fasziniert. Das war eine sehr offene Art, auf den Glauben zu schauen, auf die Welt zu schauen. So. Es gab irgendwie keine Tabuthemen. Es wurde zugehört und zwar urteilsfrei. Zuerst einfach mal angehört, weil ich hatte zum Teil schon sehr unterschiedliche Ideen. So. Also ich war interessiert so in der Esoterik-Szene und so. Und da wurde mir einfach zugehört und gesagt, ja, kann man mal hinschauen und so. Und dann trotzdem diese klare Ausrichtung dann auf Christus, aufs Gebet und da wirklich zu merken, da ist mein Fundament und das will ich weiter ausbauen.
Mhm. Und dann haben Sie sich entschieden, das Noviziat zu machen. Und wenn man das ja abgeschlossen hat, dann legt ein Jesuit 4 Gelübde ab. Nämlich Gehorsam gegenüber dem Orden, Armut, Keuschheit und dann gibt es noch dieses 4. Gebot, Gehorsam gegenüber dem Papst. Bleiben wir noch bei der Armut. Was heißt das konkret in Ihrem Alltag? Also ich stelle mir vor, der Armut heißt auch, Sie haben kein eigenes Bankkonto. Ist das richtig?
Ja und nein.
Also, spannend.
Also zuerst mal, es sind nur 3, das 4. kommt erst noch
dazu. Das kommt ja dann dazu.
Das, genau. Das kommt erst bei den letzten Gelübden, eben nach dem Tertiat. Also ja. Das werde ich erst, aber das
wir vielleicht nachher noch zuerst kurz. Zuerst die 3 und dann das 4.
Genau. Mhm. Und also Armut bedeutet vor allem sein Besitz. Und also wir haben keinen eigenen Besitz, sondern man teilt alles. Also wir leben in Gütergemeinschaft. Das heißt, ich habe kein eigenes Konto, dass ich jetzt mein Geld, das ich verdiene, auf ein Konto einzahle und dann nur von diesem Geld profitieren kann, sondern mein Lohn wird auf das allgemeine Konto einbezahlt und von diesem Konto bedienen wir uns alle, auch in Rücksprache mit den Mitbrüdern. Oder wenn wir größere Dinge anschaffen, dass wir das in Absprache machen mit den Mitbrüdern, ob ich das brauche oder so. Aber wir haben schon eine gewisse Freiheit, auch mit Geld umzugehen. So. Mhm. Aber es ist alles geteilt. Und dass ich auch immer wieder lerne, loszulassen und Dinge verschenke. So.
Ja, eine kleine Zwischenbemerkung. Man hört manchmal ein Pfeifen. Das ist die Baustelle, wo ein Lastwagen wahrscheinlich zurückfährt. Und deshalb hören wir das hier. Aber ich denke, wir sind mitten in der Stadt. Wir nehmen dieses Pfeifen, das manchmal kommt, einfach mit, würde ich sagen. Ja. Gehorsam dem Papst gegenüber, eben dieses 4. Gelübde, das dann noch kommt. Was heißt das genau?
Das ist so, dass man eben erst nach 15 Jahren im Orden legt man nochmal die letzten Gelübde ab. Das wäre eben dann nach dem Tertiat und das kommt dann erst dort. Und es ist im Prinzip wie noch einmal eine Vergrößerung des Gehorsamsgelübde. Die Idee von Ignatius war, dass er sagt, der Papst sieht alles. Also er ist an der Spitze und er sieht, wo die Not am größten ist auf der Welt. Und deswegen ordnen wir uns dem Papst unter. Und der kann uns senden, wohin er will auf dieser Welt. Also es geht darum, dass man sich noch mal mehr dem unterordnet und damit noch mal in eine größere Freiheit hineinkommt. Also dass man noch mehr loslassen kann von den eigenen Interesse und dem, was man selbst will, sondern wirklich schaut, was brauchen die Menschen. Mhm. Das ist die Idee. De facto zum Zuge kommt es seltenst.
Bleiben wir noch kurz beim Papst und schauen zurück auf Franziskus. Sie sind 2010 in den Jesuitenorden eingetreten. Er wurde 2013 Papst und er war der erste Jesuit überhaupt. Was hat das für Sie bedeutet damals?
Also damals, als er gewählt wurde, war für den Jesuitenorden war das eher ein Schock.
Warum? Also,
weil für uns, also Ignatius wollte nie, dass jemand von uns Papst wird, auch nicht Bischof so, sondern wir sollten immer der Kirche dienen und nicht selbst die Hierarchie stellen so. Und damals war es wirklich so, also ich meine, ich war da eben noch am Anfang des Jesuitenlebens so. Für mich war es interessant zu sehen. Und nachher im Verlauf seines Pontifikatamtes oder seines, ja, seiner Regierungszeit hat man schon gemerkt, dass sein Stil sehr jesuitisch ist. Mhm. Also einfach dieses Unterscheiden, dieses manchmal auch nicht wirklich so schnelle Vorangehen, sondern man weiß nicht so genau, was er jetzt will. So. Aber vor allem dieses Öffnen, Raum geben dem Heiligen Geist, dass man gemeinsam in eine Unterscheidung hineinkommt.
Und das Spontane?
Auch das Spontane, das ist vielleicht auch noch mal mehr dem Südamerikanischen geschuldet, würde ich sagen. Genau, dass er noch mal eine andere Kultur auch reingebracht hat.
Bei den Jesuiten ganz zentral sind ja die geistlichen Exerzitien. Die gehen zurück auf den Gründer, auf Ignatius von Loyola. Sie selber sind ein großer Freund oder hängen ja sehr an diesen Exerzitien. Was ist der Kerngedanke dieser Übungen?
Dass es eben Übungen sind, und zwar geistliche Übungen. Also Ignatius selber sagt, es gibt sportliche Übungen für den Körper und eben geistliche Übungen für die Seele. Also es geht im Prinzip um ein Training für die eigene Seele, dass sie größer wird, und das bedeutet mehr in Verbundenheit mit sich selbst, mit Gott und letztlich auch mit den Mitmenschen. Also es geht darum, in eine größere Verbundenheit hineinzukommen, sich selbst besser kennenzulernen, also zu üben, wirklich sich anzuschauen, die Wirklichkeit anzuschauen, die Umgebung, das Leben anzuschauen. Also es ist viel Reflexion auf das eigene Leben, auf das der Mitmenschen, der Welt und dann eben diese Beziehung mit Gott. Dass man da hineinkommt in eine Beziehung, dass die Welt nochmal übersteigt. Da ist etwas Größeres, wo wir hineingenommen sind. Mhm.
Ich habe gelesen, dass diese Exerzitien normalerweise zwischen 6 und 10 Tagen dauern. Die längste Form dauert offenbar 30 Tage. Und das Hauptkriterium ist ja die Stille, dass man sich der Stille auch aussetzt. Was machen Sie selber für Übungen? Welche Exerzitien machen Sie?
Im Noviziat, also in den ersten beiden Jahren, wenn man im Orden ist, macht man meistens 10-tägige, mehrere. Und es gibt die klassischen ignatianischen Exerzitien, das sind viel Bibelbetrachtungen. Das heißt, man nimmt eine kleine Perikope, eine Geschichte aus der Bibel und meditiert die 45 Minuten bis zu einer Stunde. Und das sind 4 Gebetszeiten, also 4-mal am Tag, dass man sowas macht. Oder dann die kontemplativen Exerzitien, das ist wirklich im Prinzip Meditation, wo man nur zum Beispiel den Namen Jesu einatmet und ausatmet. Also versucht auch den Geist und die Gedanken loszulassen und ganz in die Präsenz zu kommen. Ich mache meistens die klassischen Exerzitien, das heißt wirklich so in die Beziehung mit sich zu kommen, zu schauen, was war, abzulegen, was nicht gut gelaufen ist und dann zu schauen, was auftaucht. Das ist viel, viel Verarbeitung und dann geht es in die Beziehung mit Christus. Mhm. Also wirklich Jesus kennenzulernen, die Beziehung zu ihm vertiefen, ihn wahrzunehmen, wie er unterwegs war und sich dem auch irgendwo angleichen. Also das, wie das Licht Gottes durch einem hindurch scheint immer mehr.
Man wird aber auch begleitet bei diesen Exerzitien. Sie machen das ja nicht ganz alleine mit Jesus Christus.
Genau, also der Grund der Exerzitien ist schon, in Beziehung zu kommen mit Gott, aber es gibt eine Begleitung, die einem dabei hilft, diese Beziehung zu reflektieren. Man hat dann ein Gespräch pro Tag mit dem geistlichen Begleiter, genau, was zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde dauern kann.
Sie selber haben ja auch andere Menschen begleitet, beispielsweise im Lassalle-Haus. Was sind das für Menschen, die sich diesen Exerzitien ein Stück weit auch aussetzen? Was suchen Sie?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute wirklich, die einfach die Gottesbeziehung vertiefen möchten. Dann gibt es Leute, die kommen und sagen, sie möchten gerne ein Thema bearbeiten. Mhm. Und oft ist es so, wenn Leute kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt meine Beziehung genau anschauen, so, dass nach 2-3 Tagen plötzlich sich das Thema verändert und etwas noch tiefergreifendes hervorkommt. So. Leute, die einfach auch eine Auszeit möchten, die Seele bringt dann selbst das, was sie gerade verarbeiten müssen. Die Beziehung mit Gott hilft da, einen guten Weg zu machen.
Ein anderes großes Anliegen ist Ihnen das Gebet. Sie haben vor 2 Jahren mit anderen Menschen zusammen einen Podcast gestartet. Jetzt kommt er täglich raus, der heißt «Einfach beten» und zwar mit Ausrufezeichen. Vielen Menschen fällt es heute aber schwer, ins Gebet zu finden. Woran könnte das liegen?
Ich vermute, oder ich würde sagen, einer der Hauptgründe ist, dass man vielleicht falsche Vorstellungen vom Gebet hat. Also was Gebet ist. Wenn ich jetzt so ganz einfach sage, ja, man kommt mit Gott in Beziehung, da hängt ja ein bestimmtes Gottesbild dran. Und wenn man das natürlich irgendwie überhöht oder so, oder man muss sich wie zuerst bewusst werden, was ist eigentlich Gott oder wie stelle ich mir Gott eigentlich vor? So. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass immer noch dieser bärtige Mann im Himmel in sehr vielen Köpfen ist. Und das einfach loszulassen, Gott ist etwas ganz anderes. Für mich ist Gott vor allem Beziehung. Also etwas, was in Beziehung kommt mit mir, mit der Welt. Und das sehe ich am besten halt an Jesus Christus. Es ist sinnvoll, sich zwischendurch immer wieder mal Gedanken machen, was ist denn dieser Gott? Und für mich ist es eben, es ist Beziehung, es ist Leben. Gott ist Leben. Er schenkt uns den Atem. Da ist etwas, was macht, dass ich atmen kann. Etwas, was macht, dass ich lieben kann. Und mit dem in Beziehung kommt, dass es da eine Transzendenz gibt, die in Kontakt treten möchte mit mir. Und das ist eigentlich Beten, also versuchen, wie über sich hinauszugehen, indem ich ganz in mich hineinhöre. Also ich muss wie ganz tief in mich hineinspüren, so wo ich stehe, und da versuchen, in ein Gespräch zu kommen.
Pater Martin Föhn, wie machen Sie es ganz persönlich? Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Gibt es da eine Struktur, was Beten betrifft, meine ich jetzt? Oder spüren Sie einfach, jetzt ist der Moment, wo ich ganz zu mir komme, jetzt ist Zeit?
Ich habe keine fixe Struktur, so wie, aber es ist oft so, dass ich am Morgen um 7:30 bis 8 eine Meditation mache, eine halbe Stunde. Und das ist oft, dass ich das Tagesevangelium nehme, wie wir das auch in Einfach beten
im Podcast
nehmen. Mhm. Genau. Und dann aber dort oft einfach nachher eine Stille für mich habe, wo ich die Gedanken ziehen lasse, oder manchmal kommt dann, das kann auch der Alltag, der dann manchmal auch reinspült, so, dann gebe ich dem ein bisschen Zeit. So, also dass ich das wie vor Gott hinlege, also dass ich das wie ein Stück weit übergebe. Oder manchmal, dass ich dann wirklich an einem Problem dran bin, auch manchmal in der Meditation, das kann es auch geben. Und wo ich um eine Antwort bitte oder um ein Bild bitte oder so, wie ich das lösen kann oder wie ich da weitergehen soll. So. Eine andere Sache, die ich oft mache, ist einfach da sein, mich entspannen und meinen Körper wahrzunehmen, um in die Präsenz zu kommen. Und wirklich so versuchen, ganz einen Bodyscan zu machen, also wirklich die Beine wahrzunehmen, den Körper wahrzunehmen und meinen Atem wahrzunehmen, um da zu sein. Und dann etwas anderes, was ich oft mache, ist einfach, wenn ich zum Haus rausgehe, und Vaterunser beten. Wenn ich durch die Straßen laufe, immer wieder, ich bete oft das Vaterunser so, oder auch mal gegrüßt heißt du Maria. So. Einfach so Momente, wo ich Gott Danke sage im Alltag. So. Und am Abend gibt es noch so einen Tagesrückblick, mal auf den Tag zurückschaue und schaue, wie er so gelaufen ist. Ja. Und dann Eucharistiefeier im Verlauf des Tages, auch nicht immer, aber immer wieder.
Mhm. Und auch den Tag wieder ein bisschen ablegen können, nehme ich an, am Schluss.
Genau.
Nachdem Sie dem Jesuitenorden beigetreten sind, haben Sie ein zweijähriges Noviziat gemacht in Nürnberg, dann Philosophie studiert in München, Theologie in Paris und 2020, also vor 5 Jahren, sind Sie dann zum Priester geweiht worden. Die letzten 5 Jahre haben Sie hier in Basel verbracht. Vor allem im Bereich Spiritualität und Bildung waren Sie da zuständig. Und da habe ich im Fahrblatt Nordwestschweiz zu Ihrem Abschied gelesen, Sie haben diesen Bereich, Zitat, mit Inhalt und Leben gefüllt. Worauf sind Sie besonders stolz, was Sie hier in Basel gemacht haben?
Also was mir schon meisten Freude gemacht hat und was schön war, war wirklich so die Begleitung von erwachsenen Leuten hin zur Taufe und oder zur Firmung. Und da einfach im Austausch zu sein mit Leuten, die sich für den Glauben interessieren und ihnen da etwas mitgeben zu können auf ihren Weg. Ich hatte Erwachsene zwischen 18 und 65, war glaube ich die älteste Person. Und ich habe jedes Jahr so einen Kurs gemacht und die vorbereitet dann eben auf Taufe oder Firmung. Also es war, die einen haben auch die Firmung nicht gemacht, die irgendwie verpasst, und andere, die konvertiert sind oder aus dem Nichts herausgekommen sind und einfach zum Glauben gefunden haben. So.
Und wie viele Leute waren das?
Das waren Gruppen zwischen 4 und 9 Personen.
Pro Jahr?
Pro Jahr,
genau. Ja. Denn Basel ist ja sehr urban und weitgehend säkular. Sind Sie irgendwo auch an Grenzen gestoßen, die Sie gerne überwunden hätten?
Ja, aber ich hatte das Gefühl, die größten Grenzen waren eher was so innerhalb der Kirche als jetzt im urbanen Milieu, sondern die Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche war fast schwieriger als mit Leuten aus dem urbanen Milieu oder mit Leuten, die jetzt mit wenig mit Glauben zu tun hatten, ins Gespräch zu kommen.
Können Sie ein Beispiel machen, wo Sie an Grenzen gestoßen sind innerhalb der katholischen Kirche?
Also wir haben ein neues Projekt aufgezogen und neu. Es gab die Fronleichnamsprozession, ja, eine urkatholische Tradition, und die gab es 80 Jahre nicht mehr in Basel, und die haben wir neu, ein bisschen neu aufgesetzt. Und da war halt innerhalb vom Leitungsteam waren wir nicht alle einverstanden. Also es gab solche, die das überhaupt nicht wollten, und andere waren super Fan davon, endlich gehen wir auf die Straße. Und andere haben gesagt, nein, das geht gar nicht, das ist viel zu konservativ und das stellt die Kirche in ein falsches Bild. Also die Spannung war riesig. So. Und da das zusammenzuhalten und auszuhalten und doch dann irgendwie gemeinsam weiterzugehen, das spannungsreich. Ja. Mhm.
Im Fahrblatt Nordwestschweiz haben Sie die katholische Kirche bzw. die Entwicklung der Kirche auch ein Stück weit kritisiert. Sie haben zum Beispiel gesagt, Sie seien unsicher, ob die Kirche antwortfähig sei für die Fragen der Menschen. Was meinen Sie genau mit antwortfähig?
Ich glaube, die Kirche hat ganz viele Antworten oder auch gute Konzepte, respektive der Glaube gibt ganz viel Antwort auf viele Sehnsüchte der heutigen Zeit. Aber ich habe manchmal das Gefühl, so unsere Worte oder unsere Sprache schrammt wie an den Leuten vorbei. Unsere Bilder, die wir in der Kirche tragen, manchmal kommen wie bei den Leuten nicht an, oder sie verstehen sie wie nicht mehr. Und da glaube ich eben, dass wir wie eine neue Sprache auch finden müssen oder wieder auch zuhören zu den Leuten, bevor wir Antwort geben. Also zuerst einmal hinhören. So. Und das ist gar nicht so einfach, weil halt auch das Image der Kirche im Moment einfach nicht gut ist. So. Und ja, ich glaube, dass das, für mich ist die Kirche manchmal wie so ein Phönix auch, der halt manchmal verbrennt und dann wieder aufersteht. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass wir so ja, kurz vor dem Verbrennen sind und dass aber, dass es wieder kommt, vielleicht in einer neuen Gestalt auch. Dass man da auch offen sein muss, wie und was da genau als Neues kommt. Mhm. Und gleichzeitig gilt es irgendwo, die Tradition zu bewahren. Dass man halt wirklich katholisch sein auf der ganzen Welt erfahren kann. So. Das Alte und das Neue, dass man das irgendwie zusammenhält. So. Und letztlich geht es um eine Gottessuche. Also, dass man wirklich diese Sehnsucht nach diesem Höheren, das auch in uns ist irgendwo, dass man die wach hält, dass man diesen Raum wach hält.
Sie haben auch gesagt in diesem Gespräch, die Kirche geht zu wenig an den Grund dessen, was die Botschaft Jesu Christi ist. Aus Ihrer Sicht, was ist die Kernbotschaft?
Die Kernbotschaft von Jesus ist, dass es Gott gibt. Und dass Gott den Menschen liebt und dass er möchte, dass der Mensch in Fülle lebt. Und zwar nicht in einer materiellen Fülle, das ist nur ein kleiner Teil, sondern in einer Fülle, welche die Seele erfüllt, dass der Mensch in Freude, aber eben auch in Gerechtigkeit und in Friede lebt.
Also Jesus hat ja auch, hat sich Gesetzen widersetzt, die keinen Sinn mehr machen oder gemacht haben zu seiner Zeit.
Genau.
Sehen Sie auch Gesetze jetzt, heute in der römisch-katholischen Kirche, bei denen Sie denken, die müssen wir überwinden?
Ja, durchaus. Ja.
Was denken Sie, was ist das Wichtigste, was man ändern müsste, um antwortfähig zu bleiben oder wieder zu werden?
Ich glaube, das Wichtigste wäre, zuzuhören, wirklich auf die Leute einzugehen zuerst mal. Und nicht zu meinen, ich muss irgendein Gesetz oder überhaupt irgendein Ritual oder irgendetwas rüberbringen, sondern es geht um Raum zu öffnen. Und ich muss nicht eben genau nicht, überhaupt nicht Gesetze oder Rituale oder irgendetwas den Menschen überbringen. Gesetze haben wir genug in der Welt.
Aber am System, römisch-katholische Kirche, sagen wir am hierarchischen System, da würden Sie nichts ändern.
Ich wäre durchaus für Änderungen. Also ich finde zum Beispiel, dass der Zölibat für die Priester, die in den Diözesen arbeiten, dass man den auch abschaffen könnte. Zölibat gehört in die Orden hinein, wo wir drin sind. Wir leben in Gemeinschaft und so. Und ich finde auch, dass man das Frauenpriestertum durchaus nicht nur diskutieren, sondern dass man da auch weitere Schritte machen könnte. Aber ich bin gleichzeitig auch überzeugt, dass das nicht alles ändern würde. Das sind zwar äußere Formen, die man ändern, finde ich, ändern könnte. Aber wenn man nur das ändert, dann hilft das noch nichts. Es geht darum, eine andere Haltung zu kriegen.
Wenn Sie weg sind hier von Basel, dann leben noch zwei Jesuiten vor Ort. Das heißt, die Kommunität, die wird aufgelöst. Das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, wusste ich vorher noch nicht. Und die beiden Jesuiten, die kommen dann zur Kommunität Zürich. Schmerzt Sie das?
Schmerzen würde ich jetzt nicht sagen. Es ist in dem Sinn einfach schade, dass wir halt immer weniger werden. So. Aber ich finde, von der Struktur her ist es einfach sinnvoll, dass es nicht hier auch nochmal ein Superior ist. Ja, es schmerzt schon in dem Sinn, dass man merkt, okay, wir werden immer weniger, die Gruppe wird immer kleiner so und die Arbeit wird nicht weniger. Also die Sehnsucht der Leute, habe ich das Gefühl, wächst eher.
Ist es richtig, dass heute noch ca. 30 oder knapp 30 Jesuiten in der Schweiz, jetzt in der ganzen Schweiz tätig sind?
Ja.
Wie sehen Sie denn die Rolle der Jesuiten innerhalb der katholischen Kirche in der Schweiz? Können die überhaupt etwas ausrichten, wenn sie so klein sind mittlerweile?
Ja, ich glaube schon, dass wir, also ich glaube schon, das größte Geschenk, was wir als Jesuiten der Kirche geben können, ist nach wie vor diese Exerzitien. Also Exerzitienarbeit und geistliche Begleitung, weil da wir doch relativ viel Erfahrung haben. Es gibt mittlerweile aber auch ganz viele andere gute geistliche Begleiter und Leute, die Exerzitien geben können. Das sind also nicht nur Jesuiten. Aber dass wir dieses Erbe wirklich gut weitertragen. So. Und dann schon eben auch so, dass überhaupt das Geistliche und das Spirituelle unterwegs sein. Also Ignatius, der Ordensgründer, hat uns da einen riesen Schatz hinterlassen, den man gut tradieren muss.
Und was macht der Orden, dass das auch geschehen kann? Also diese knapp 30 und 15 sind unter 70, die haben ja eine Riesenaufgabe.
Genau, wir können das nicht mehr alleine bewältigen, so, sondern wir versuchen da eben auch Leute auszubilden, gerade in der geistlichen Begleitung, dass sie Exerzitien anbieten können, dass wir da das aufrechterhalten, diese verschiedenen Ausbildungen, dass ja einen Lehrgang im LaSalle-Haus gab, der wird dann auch weitergeführt.
Aber anderswo,
anderswo,
oder?
Genau. Und auch das Exerzitienforum, dass wir Räume schaffen, wo Leute, also eben es wird eine Internetplattform auch geben, wo wir versuchen, die Angebote aber zu sammeln, dass man wieder einen Ort hat, wo man hinschauen kann. Der ist dann mehr digital als jetzt dann vielleicht real physisch. Ja, wir versuchen das zu tun, was wir können. So.
Ja. Zum Schluss Pater Martin Föhn, Ihre Ausbildung in den USA dauert rund 9 Monate. Haben Sie schon Pläne, was Sie danach machen? Wo zieht es Sie nachher hin?
Also ich vermute sehr, dass ich wieder zurück in die Schweiz komme. Aber es ist noch nicht fix. Also es ist wirklich noch nicht, ich weiß es noch nicht, wo es mich dann da hinzieht. Und ich versuche mich da auch frei zu halten. Es geht nicht darum, dass ich jetzt da entscheide, ich will dorthin so. Ja, ich kann mir Verschiedenes vorstellen. Das kann sein, dass es eben in Österreich gibt es eine Zukunftswerkstatt, das ist eine Möglichkeit, in Innsbruck.
Aber
eben,
in Innsbruck ist
in Innsbruck die. Wäre die. Aber eben, da gibt es hier in der Schweiz den Ort Standort Zürich oder eben den Standort hier in Basel. Es kann sein, dass ich an einen von diesen beiden Orten hinkomme. Oder vielleicht, wer weiß, ganz an einem anderen Ort. Also ich weiß es noch nicht.
Martin Föhn, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Ihre Zukunft.
Vielen Dank ebenso, sehr gerne.
Das ist die 55. Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war Martin Föhn. Der Jesuit hat die letzten 5 Jahre in Basel gewirkt. Jetzt zieht er weiter nach Portland in die USA, um die letzte Stufe der jesuitischen Ausbildung zu absolvieren. Über Feedback freuen wir uns. Schreibt gerne per Mail an podcast@kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und abonniert den Podcast und bewertet ihn positiv, wenn er euch gefällt. In der nächsten Folge von Laut und Leis besuche ich Bischof Beat Grögli in St. Gallen. Wir schauen zurück auf seine ersten 100 Tage im neuen Amt und sprechen darüber, was die Gläubigen von ihm erwarten dürfen. Der nächste Podcast erscheint am 17. Oktober. Bis dahin und bleibt laut und manchmal auch leise.